Wir sprechen uns nicht vorher so ab, wenn hier der sogenannte Lektor die Texte liest. Ich werde jetzt noch einmal bestätigen, was du gesagt hast in der Predigt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Es ist einer der schönsten Sätze in der Bibel bzw. in der Weihnachtsgeschichte dann auch so, wenn man zu Weihnachten dann die Botschaft der Engel hört: Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude. Fürchtet euch nicht, ja, das tut gut, hab keine Angst, hab keine Angst. So hörten wir es auch schon im Wochenspruch, der heute auch damit anfing: Fürchte dich nicht, du Jakob, fürchte dich nicht, du Israel. Und fürchte dich nicht, heißt es ja dann auch in der Weihnachtsgeschichte schon mal bei Maria. Fürchte dich nicht, wenn du Jesus zur Welt bringen wirst, sagt der Engel dann. Oder Jesaja bekommt das als Prophet für seinen Dienst, dass er diesen Satz noch mitbekommt: Fürchte dich nicht in diesem Dienst als Prophet. Fürchte dich nicht, sagt Jesus zu seinen Jüngern, als er vor ihnen steht als Auferstandener. Sie hatten sich ängstlich eingeschlossen, hatten Angst, was wird jetzt aus uns werden. Und nach 3 Tagen steht Jesus wieder lebendig vor ihnen und er sagt: Fürchtet euch nicht. Fürchte dich nicht, wird Johannes dem Jünger gesagt, als er auf der Insel Patmos im Gefängnis dort ist, in der Verbannung. Und er sieht dann, Jesus in seiner himmlischen Herrlichkeit fällt nur noch auf seine Knie und dann sagt Jesus zu ihm: Fürchte dich nicht. Legt seine Hand auf ihn: Steh auf, fürchte dich nicht. Es ist knapp 100-mal dieser Satz in der Bibel. Es ist ja oft das andere Verständnis so da: Ja, wenn ich gläubig bin, wenn ich Christ bin, ich muss dann das alles beachten oder das muss ich alles machen oder dann eine Angst zu leben. Es gibt Religionen, da ist das viel mehr von der Angst auch bestimmt noch. Aber Gott möchte uns so oft sagen: Fürchte dich nicht, über 100-mal steht es so drinne. Schön, dass Gott diese Worte spricht und manch einer könnte auch bezeugen und sagen, wie wichtig das für sein Leben geworden ist, dass er diese Worte in der Bibel immer wieder gefunden hat und gelesen hat und auch in seinem Herzen hat. Und diese Worte, sie klingen dann so vertraulich: Fürchte dich nicht, dass es passieren könnte, dass wir das nur auf uns beziehen. Auf uns, die wir als Christen leben, auf uns, die wir der Bibel vertrauen, auf uns, die wir Jesus nachfolgen wollen, die wir zu Gottes Volk gehören wollen. Doch das ist zu kurz gedacht. Diese tröstenden Worte, die bietet er weltweit an. Die bietet er nicht nur seinem Volk Israel an, sondern die bietet er über dieses Volk an. Und so lesen wir es jedenfalls in dem Bibelabschnitt, den wir uns heute in der Predigt ansehen wollen. Wir sind bei einem weiteren Text aus dem Leben des Abraham. Doch dieses Mal werden nicht Abraham gesegnet, getröstet. Diesmal wird nicht Sarah getröstet, diesmal nicht Isaak, sondern also diese Väter und Mütter des Gottesvolkes. Abraham hat einmal im Kapitel 15 diese Worte auch hören dürfen: Fürchte dich nicht. Diesmal wird Ismael gesegnet, getröstet und auch Hagar wird getröstet. Sie sind nicht in der Stammlinie Davids. Sie gehören nicht als Vater und Mutter zu dem Volk Gottes dann so in dem Sinne. Ja, aus denen soll ein trotziges Gegenüber werden für Gottes Volk, für Israel. So steht es dann da. Sie werden von Gott getröstet, auch diese. Und zwar mit diesen vertraulichen Worten: Fürchte dich nicht. Hagar und Ismael kommen in eine verzweifelte Lage, weil es knirscht zwischen Ismael und Isaak, also diesen beiden Kindern bei Abraham, und Sarah und Hagar, dieser Frau Sarah und Hagar, dieser Magd, die aber ja für Sarah vorher das Kind bekommen sollte. Und ich lese uns aus dem Kapitel 21 im ersten Buch Mose ab Vers 8 erst einmal die ersten 3 Verse. Und das Kind wuchs heran, der Isaak, und wurde entwöhnt. Und Abraham machte ein großes Mahl am Tag, da Isaak entwöhnt wurde. Und Sarah sah den Sohn Hagars, ihrer Magd, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte. Und Sie sah, wie er Mutwillen gegen sie, gegen seinen Bruder trieb, den kleinen Isaak. Und da sprach sie zu Abraham: Treibe doch diese Magd aus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben, was meinem Sohn Isaak doch gehört. Ismael war mittlerweile 17 Jahre alt geworden. Sarah hatte sich gewünscht, dass wenigstens über die Magd ein Kind geboren wird von ihrem Ehemann. Isaak war 3 Jahre alt. Und Ismael, der stichelt nun diesen kleinen Isaak, er spottet über ihn. Später im Galaterbrief wird es ausgedrückt, er verfolgt ihn und stellt ihm nach. Das hält Sarah nicht aus, die leibliche Mutter des Isaak. Und Ismael sollte doch eigentlich damals wie ihr eigener Sohn sein. Die Hagar, die Magd, hat dann im Schoß der Sarah diesen Ismael geboren, der soll wie mein Sohn sein. Und nun? Nun wollte sie ihn loswerden. Aus Angst, dass der leibliche Sohn gedemütigt wird, der Isaak, dass das Erbe geteilt werden müsste des leiblichen Sohnes. Und die Frau, die Sarah am nächsten diente, das war die Magd, die am nächsten der Sarah stand, sie war wie eine Leihmutter für ihn, für sie sollte nun in die Wüste geschickt werden, im wahrsten Sinn des Wortes. Wüste ist kein schöner Ort, gar keiner, und das ist wirklich nicht besonders biblisch, nicht besonders gläubig, nicht besonders fromm, wie man das nun bezeichnen will. Da erlebst du das Wunder des Lebens in deinem Leben. Die Sarah bekommt ja mit 90 diesen Sohn. Als dieses besondere Geschenk Gottes, was eigentlich unmöglich erscheint, und dieses Versprechen, das Gott gemacht hat, das hält er auch wirklich ein. Du darfst das jetzt erleben, und trotzdem kann dein Leben von Kleinglauben erfüllt sein, materielle Ängste, ja, gemein zu sein und undankbar zu sein. Und dann denkst du und handelst du so, wie jetzt Sarah zum Beispiel gehandelt hat. Trotzdem kann dir das passieren, auch wenn du das größte Wunder des Lebens für dich erlebt hast. Abraham empfand das schon, etwas unmöglich gnadenlos. Und so lesen wir im Vers 11, das Wort gefiel Abraham gar nicht so sehr um seines Sohnes willen. Denn der Ismael war ja sein leiblicher Sohn, auch wenn er von der Magd kam. Und ist erst dazu bereit, als Gott ihn beruhigt, es zu tun. Von Vers 12 bis 14 lesen wir dann weiter. Aber Gott sprach zu ihm: Lass es dir nicht missfallen, wegen des Knabens und der Magd. Alles, was Sarah dir gesagt hat, dem gehorche, denn nur nach Isaak soll dein Geschlecht benannt werden. Aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist. Da stand Abraham früh am Morgen auf, nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser, legte es Hagar auf ihre Schulter, dazu den Knaben und schickte sie fort. Da zog sie hin und irrte in der Wüste umher bei Beersheba. Ist Gott jetzt genauso ungerecht und unbarmherzig wie Sarah? Einfach in die Wüste schicken? So unfair? Nein, Gott unterscheidet sich an dieser Stelle wesentlich von Sarah. Während Sarah die beiden in der Wüste loswerden will, ihn sie dorthin schickt, sagt Gott zu, dass er sie nicht loswerden will und dass er bei ihnen bleiben will. Bei ihm ist die Wüste dafür kein Hindernis. Da ist die Wüste nicht dann das Letzte und fertig, sondern er kann auch durch die Wüste führen. Gut, allein Isaak soll in der Vaterlinie für Gottes Volk stehen. Und so wird Israel später dann manchmal auch Haus Isaaks genannt, nach diesem Sohn Abrahams im Propheten Amos oder auch im Propheten Jesaja. Doch gleichzeitig legt Gott eine Verheißung auf den Ismael, der übrigens damals auch mit beschnitten wurde, als er im Kapitel 13, lesen wir davon bis jetzt bei Kapitel 17, er war 13 Jahre alt, so rum, und dann im Kapitel 17. Ein großes Volk, das man nicht zählen kann, soll er werden, dieser Ismael, ein wilder Mann, wo seine Hand gegen jeden ist und jede Hand gegen ihn, und zum Trotz seiner Brüder, zum Trotz der Nachkommen Isaaks. Und so klagt dann einmal später im Psalm 83 der Asaph, die in den Zelten Ismaels wohnen, überlisten listen uns durch Anschläge gegen Gottes Volk, gehen sie an. Sie beraten gegen die, die bei Gott Schutz suchen, wollen Gottes Volk ausrotten, die in den Zelten Ismaels wohnen. Interessant entwickelt sich diese Spannung dann immer wieder weiter. Und es ist auch interessant, wenn man in dem Koran das gelesen hat, wie dort diese Spannung aufgebaut wird, Stück für Stück in den Suren 2 und 3. Ist Ismael wie Abraham, wie Isaak, wie Jakob, gleichberechtigt wie die 12 Söhne Jakobs, Mose, Jesus, Propheten? Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen, heißt es am Anfang. Dann kommt die Sure 14, Ismael und Isaak sind besondere Geschenke für Abraham im hohen Alter. Dann geht es weiter, die Suren 19, 21, 38, Jan ist nur noch von Ismael die Rede. Und in Sure 37 heißt es dann, Ismael ist rechtschaffend und Isaak ist ein Ungerechter. So geht eine Entwicklung dort selbst in dem Koran vor. Ist hier nun dies der größte Feind Israels? Ist das Ismael mit seinen Nachkommen? Das wäre viel zu eng gedacht und viel zu einseitig. Der größte Feind Israels besteht nicht in diesen Menschen, sondern besteht im Teufel selbst, der immer wieder Gottes Volk unwirksam machen wollte, der Gottes Volk immer wieder eindämmen wollte, zurückdämmen wollte. Da war die Versuchung, als sie dann in der babylonischen Welt lebten, in der Verbannung. Dann durch im ersten Jahrhundert wurden sie vom römischer Regierung rausgeschickt, in alle Welt verbannt. Und so lebten sie viele Jahrhunderte unter anderen Völkern. Und gehen sie auf in dieser Heidenwelt, dass sie gar nicht mehr erkennbar sind als die Gläubigen der Heiligen Schrift? Oder durch Verfolgung wollte der Teufel sie vernichten? Und diese Verfolgung, die nicht nur durch Ismaels Nachkommen war, diese Verfolgung, diese Pogrome, die durch Babylon gingen, die durch Rom gingen, die durch Spanien gingen, die durch Russland gingen und auch ganz schwierig durch Deutschland gingen. Und ein Antisemitismus scheint aus dieser Welt nie rauszugehen, aufzuhören. Er scheint immer wieder durch so viele Köpfe zu gehen und genauso durch Europas Köpfe. Ja, dieses teuflische Wirken zieht sich nicht nur durch eine islamische Religion. Israel vernichtende Gedanken zogen sich sogar durch eine Theologie der Kirche. Dass man dann sagte, die eine Abstammung haben, jüdischer Vorfahren, die könnten nicht mehr Pfarrer sein in einer Kirche, das war genauso dabei. Und das ist sehr, sehr traurig. Und das Kreuz ist dann zum Zeichen der Verfolgung geworden für ein jüdisches Volk. In unserem Text lesen wir jedenfalls auch, Ismael steht dann unter diesem Schutz. Er steht unter dem Schutz und unter dem Segen Gottes, wie Jesus ja einmal an anderer Stelle sagte, wir sollen Freund und Feind segnen. Wir sollen für Freund und Feind beten. Er lässt die Sonne aufgehen über Gut und Böse. Gott kümmert sich um die, die wegen den Gläubigen verletzt sind, die wegen den Gläubigen leiden. So war es doch jetzt hier bei Hagar und Ismael. Die Sarah, der Abraham, sie haben sie in die Wüste geschickt. Und wir hatten die Frage schon einmal, als der Abraham seine Frau zu dem König Abimelech einfach geschickt hat und gesagt hat, das ist bloß meine Schwester, weil er Angst um sein Leben hatte. Und der Abimelech musste leiden wegen der Sünde und der Schuld von Abraham. Doch Gottes Beistand kann gleichzeitig eine tiefste Durststrecke sein. Als er sagt, ich stehe zu dir, Ismael, und zu Hagar, aber es kann eine tiefe Durststrecke kommen. Wir lesen weiter in 15 bis 16. Als nun das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch, ging hin und setzte sich gegenüber von Ferne, einen Bogenschuss weit, denn sie sprach, ich kann nicht ansehen das Sterben des Knaben. Und sie setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und sie weinte. Trotz Gottes Segen, der dir zugesprochen ist und seiner Verheißungen, kannst du an den Rand deiner Kräfte geführt werden. Ismael wird unter einen Strauch gelegt. Ismael wird aufgegeben, dieser Sohn von der Mutter. Ja, sie hält diese Schwachheit nicht mehr aus. Hagar setzt sich weit genug weg, damit sie das Jammern ihres Sohnes nicht hört, weil man das nicht aushalten kann. Und ich möchte noch einmal betonen, sie beide ziehen nicht irgendwie als von Gott Verstoßene weg, sondern als diejenigen, wo Gott sagt, ich bleibe bei dir und ich segne dich. Und da kannst du auf eine Durststrecke kommen, da kannst du in Probleme kommen, die du nie erwartet hattest. Der Paulus bekommt die Zusage und die Verheißung, du wirst in Rom das Evangelium verkündigen können, du wirst dort von mir, von der biblischen Botschaft was sagen können, ja, ich führe dich nach Rom. Und dann ist er auf der See unterwegs und über eine Woche keine Sonne geht mehr auf, ein Sturm unendlich groß. Sie denken alle, dass das ganze Schiff untergehen muss. Und sie werden dann auch das Schiff zerschellt an einer Klippe, sie können sich auf eine Insel retten. Dein Weg kann genau sein, wie Gott dir versprochen hat, und trotzdem kann es ein sehr schwerer Weg sein, durch die Wüste hindurch von Gott geschickt. Vielleicht sind wir hier an einer Stelle angekommen, wo wir unser Gottesbild etwas ergänzen müssen. Wo wir manchmal dachten, ja, wenn wir dann als Christen gläubig leben, dann wird der Herr uns segnen und dann wird es uns gut gehen, Geld wird da sein, alles so. Es gibt Verkündiger und Gemeindeformen, die das so einseitig sehen. Und die sagen, ja, wenn du dann dich auf Jesus einlässt und auf Gott, den himmlischen Vater, dann wird alles gesegnet sein, dein Wohlstand und alles. Da diejenigen lügen, weil sie nur die halbe Wahrheit sagen, weil sie nicht die ganze Bibel gelesen haben. Er hat uns nie versprochen, dass der Weg immer einfach ist, aber hat versprochen, ich bin immer bei dir, selbst wenn es durch ein dunkles Tal geht. Und wenn es nach meinem Herzen ginge, würde ich auch lieber was anderes hier vorne predigen und würde sagen, ja, pass auf, dann geht es einfach. Aber es ist nicht so, es kann ganz steinig zugehen, ganz trocken und wüst zugehen. Gottes Wege können trotzdem seine Wege sein, auch wenn du schwach bist, auch wenn du einsam bist, auch wenn du kraftlos bist. Paulus schreibt das so, ich kann mit viel leben und ich kann mit wenig leben. Und gestern war in der sogenannten Herrnhuter Losung zu lesen, und ob ich Angst habe, ob ich verfolgt werde, ob ich nichts habe, ob ich schwach bin, ich bin in ihm getragen, da ist mein Trost. Meine Stärke bleibt trotzdem in meinem Glauben und in Christus selbst. Wir müssen den Mangel nicht selbst herbeiführen. Wenn wir gesegnet sind mit viel, dann ist es was Schönes und dann ist es was Gutes, dann dürfen wir es dankbar aus seiner Hand nehmen. Doch du bist nicht automatisch auf dem falschen Weg, wenn du vielleicht nicht diesen äußeren Segen oder auch inneren Segen oder gesundheitlichen Segen hast. Und in dem doppelten Sinn sind sie dann ohnmächtig, und da hören dann Hagar noch einmal Gottes Stimme. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben, und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr, was ist dir, Hagar, fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knabens, der dort liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah, da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und tränkte den Knaben. Mit diesen tollen Worten zu diesem zukünftigen, schwierigen und feindlichen Volk gegenüber Israel sagt der Herr, fürchte dich nicht. Und dann bestätigt Gott seine Verheißung, indem er dann einfach dieses noch einmal zeigt, ich bin für den da, der du jetzt vor 18 Jahren, Hagar, hast du ihn zur Welt gebracht. Und dann öffnet er ihr die Augen als Bestätigung einfach auch für seine Verheißung. Ich sorge für dich, dass sie das Wasser sieht. Das gibt es übrigens oft genug, dass Not uns regelrecht blind machen kann. Blind für das, was uns eigentlich helfen möchte. Blind für Menschen, die uns helfen möchten. Wir sind dann manchmal völlig eingeengt in unserem Sehen. Und erst versorgt Gott das Herz mit diesen Verheißungen. Ich stehe weiterhin dazu. Und dann versorgt er den Leib mit dem Wasser. Das ist so wichtig, was nützt alles Äußere, wenn unser Herz, unsere Seele, unser Geist es nicht in Frieden empfangen kann. Bei der Heilung des Gichtbrüchigen war das so ähnlich. Jesus hat zuerst die Vergebung ausgesprochen Und dann hat er auch von der Lähmung geheilt. Mit der Tatsache, dass das Wasser eigentlich schon da war, nur die Augen waren verschlossen, sehen wir, dass Gott selber daneben stand und sagte, ich werde dann, wenn es so weit ist, es geben. Wir erleben das öfters in unserem Leben, auch gerade als Christen, dass Gott uns so bis an den Rand irgendwo hinführt, bis in den letzten Moment führt. Und wir sind gar nicht zufrieden damit, mit Gottes Führung. Und wir würden dann Gott gerne sagen und einen Rat geben, du müsstest doch anders das machen. Und dann das auszuhalten, dass er im letzten Moment eine gute und eine sehr gute Lösung gibt. Das ist nicht immer einfach, deshalb brauchen wir die Gemeinschaft, deshalb brauchen wir Gottesdienste, deshalb brauchen wir das Beten und das Bibellesen. Und so war Gott auch weiter mit Ismael, wir lesen abschließend die Sätze, und Gott war mit dem Knaben, er wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein guter Schütze, und er wohnte in der Wüste Paran, und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägyptenland, Hagar selber stammte aus Ägypten. Isaak bekam die Söhne Jakob und Esau, und der Ismael bekam 12 Söhne, die dann Fürsten genannt wurden. Gott steht zu seinem Wort bei Freunden und bei Feinden. Und er lässt die Sonne aufgehen über Gut und Böse. Er hält das aus, was wir vielleicht nur schwer aushalten. Wir könnten manchmal sehr schnell das Gott vorschreiben und sagen, weißt du, dem lass es mal nicht so gut gehen, aber mir oder so was Ähnliches. Hat Jesus nachher mit den Pharisäern ganz viel erlebt. Uns müsste es doch jetzt gut gehen, zu uns müsstest du kommen, Herr Jesus. Und er hat sich mit den anderen abgegeben, die am Rand der Gesellschaft saßen, am Rand der Gemeinde manchmal auch. Aber Gott sagt, ich will für jeden da sein, erst recht für den Schwachen. Und wenn unsere Wege schwerer sind, als wir es manchmal erwarten, und schwerer, als wir Gott verstehen können, steht über allem trotzdem noch der Satz, fürchte dich nicht. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, er bewahre uns Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.